Ja mal Säcke dann mit, ja. Habe ich mal eine Reihe von Namen, immerhin richtigen, wichtigen, nicht richtigen, wichtigen Namen von Vertretern des Neukantianismus an die Tafel geschrieben und habe auch sie drei verschiedenen Richtungen des Neukantianismus zugeordnet. Zu diesen drei Richtungen, Marburger, Südwestdeutsche und realistischen Neukantianismus, dann gleich mehr. Zuvor noch zur Vorgeschichte, zu den Wegbereitern des Neukantianismus. Ja, wie gesagt, zunächst wichtiger Anstoß die Schopenhauersche Philosophie, wichtiger Anstoß die Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Empirismus, Materialismus und der zeitgenössischen Psychologie in diesem Lichte zu sehen. Der Anstoß durch den Materialismusstreit und eine erste frühe Phase, die man unter die Überschrift stellen kann, physiologischer Neukantianismus, und Vertreter eines solchen physiologischen Neukantianismus ist vor allem Friedrich Albert Lange. Zwei wichtige Voraussetzungen neben dem Streit zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer und den Wegweisungen, die beide geben für eine Erneuerung des Kantianismus im Sinne eines Kantianismus, nun verstanden als eine Metatheorie der Wissenschaften. Zwei weitere wichtige Anstöße verdanken sich der Völkerpsychologie, sogenannten Völkerpsychologie Mitte des 19. Jahrhunderts, sowie dem Philosophen Rudolf Hermann Lotze. Rudolf Hermann Lotze, 1817 geboren, 1881 gestorben, ist seit 1844 Nachfolger Herbarts in Göttingen. Ja, habilitiert für Medizin und für Philosophie. Ein Gigant unter den, unter Zwergen. Ne? Rudolf Hermann Lotze, man hat ihn bezeichnet als den Erkenntnistheoretiker des spekulativen Theismus. Also in der Nachfolge, man so will, des späten Schelling, in der Nachfolge Weißes, des Jüngeren und des Jüngeren Fichte oder in ähnlicher Richtung wie Gustav Theodor Fechner, versucht auch Lotze, die Bedürfnisse des Glaubens, des Gemütes in Übereinstimmung zu bringen mit den neueren Wissenschaften, mit einer Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaften, die also auch den, religiösen, moralischen und sonstigen höheren Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. bekannt ist, vor allem zu nennen sein dreibändiges Werk Mikrokosmos. Für den Neukantianismus wichtig ist sein System der Philosophie, der erste Band, die Logik, 1874 erschienen. Und im dritten Buch dieser Logik, also erster Band eines Systems der Philosophie, und im dritten Buch dieses ersten Bandes versucht nämlich Lotze, das a priori Kantens und die Idee Platons auf einen Begriff zu bringen. Und den Begriff, den er da glücklich findet, oder die Begriffe sind die der Geltung und des Wertes. Das, was Kant das a priori nennt, oder das, was Platon die Idee nennt, das ist nichts Seiendes, sagt Lotze. Das sind keine Gegenstände, die existieren, sondern Werte, die gelten. Wir müssen also unterscheiden, oder können unterscheiden, zwischen Seiendem, das ist, das existiert, das wirklich ist, und Werten, die gelten. Diese Unterscheidung, die man ja nun auch in Bezug setzen kann, ne, zu Kants Unterscheidung zwischen Sein und Sollen, geht ja schon zurück auf Hume, ne, David Hume. Sein und Sollen. Kant unterscheidet in ähnlicher Weise zwischen einer Metaphysik der Natur, die es zu tun hat mit dem, was ist, und einer Metaphysik der Sitten, die mit dem zu tun hat, was sein soll, wenn es vielleicht auch niemals oder noch nicht ist. Also diese Unterscheidung zwischen der Welt des Seienden und den Werten, die nicht sind, sondern gelten. Diese lotzische Unterscheidung zwischen Sein und Geltung. Ja, beziehungsweise den Werten wird maßgeblich für die südwestdeutsche Schule, für den Wertkritizismus der Südwestdeutschen, deren Haupt Wilhelm Windelband ein Schüler Lotzes ist. Der habilitiert sich, nein, der promoviert bei Lotze in Göttingen. Das zum einen, zum anderen die Völkerpsychologie. Was ist denn das Seltsames? Nun, die Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1859 bis 1890 erschienen. Diese Zeitschrift für Völkerpsychologie, gegründet und herausgegeben von, so, jetzt habe ich da keinen Platz mehr, ja, Moritz Lazarus und Hermann Steinthal. Ja, die Zeitschrift für Völkerpsychologie. In dieser Zeitschrift veröffentlichen Windelband und Kohn Also die beiden Begründer der Marburger und der Südwestdeutschen Schule, ihre ersten philosophischen Aufsätze. Das heißt, die Begründer der beiden Hauptschulen des Neukantianismus sind durch die Völkerpsychologie, durch die Lazarus-Steintalsche Völkerpsychologie hindurchgegangen. Nun, was ist diese Völkerpsychologie? Das ist eine Psychologie, in Anführungszeichen, aufbauend auf der Herbartschen Psychologie, ja, die Psychologie Herbart steht da im Hintergrund, und im Hintergrund steht der Versuch bei Lazarus und Steintal. Vor allem Steintal ist auch als Sprachphilosoph und Sprachtheoretiker vorgetreten. Und das eigentliche Programm der Völkerpsychologie besteht nun darin, Philosophie auf eine empirische Basis zu stellen. Und warum Völkerpsychologie? Weil Lazarus und Steintal mit der Philosophie, die sie da auf eine empirische Basis stellen wollen, im Auge haben, den Hegels Lehre vom objektiven Geist. Ja, also den Geist der Völker, den Geist der Geschichte, den Geist der Sprache, den gilt es auch empirisch zu erforschen. Historisch, sprachwissenschaftlich, ja, aber auch philosophisch zu durchforschen. Und damit wollen beide auch begegnen, also Lazarus wie Steintal begegnen dem englischen und französischen Empirismus und Materialismus. Diese Stoßrichtung gegen den von England und Frankreich eindrängenden Materialismus und Empirismus verbindet die Völkerpsychologie mit dem Neukantianismus. Und aus dem Umkreis dieser Zeitschrift für Völkerpsychologie ist dann übrigens auch hervorgegangen die 1872 gegründete Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Moritz Lazarus und, ja, jetzt sagte ich Heinrich Steintal, nicht? Geboren ist er als Keim Steintal. Verschiedentlich findet sich dann auch der Name Heimann Steintal, nicht? Und schließlich endet er dann als Hermann Steintal. Also, deutschnationale Juden sind das. Nicht? Aber der Konfession nach Juden, das verbindet sie wiederum mit Hermann Cohn, der dann seine letzten Lebensjahre eifrig an dieser Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, an dieser Hochschule lehren wird. An dieser Hochschule, die 1872, wie gesagt, in Berlin gegründet wurde. Und nochmals die Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1859 gegründet. Diese Zeitschrift für Völkerpsychologie ist das erste Publikationsorgan, das den angehenden Schulhäuptern der beiden bekannten Schulen des Neukantianismus, nämlich den Südwestdeutschen und der Marburger Schule, also Windelband und Cohn, zur Verfügung steht. Ja, jetzt habe ich von zwei bekannten Schulen gesprochen, nämlich der Marburger Schule und der Südwestdeutschen Schule, und habe noch eine dritte an die Tafel geschrieben, nämlich einen realistischen Kritizismus oder realistischen Neukantianismus. Nun, gehen wir vom Historischen vielleicht kurz zum Systematischen. Was unterscheidet denn diese drei Schulen des Neukantianismus? Also mit welchem Recht oder mit welcher Berechtigung spreche ich nun von drei Schulen des Neukantianismus? Was Neukantianismus ist, ist ja eine ziemlich umstrittene Sache, sofern man sich nicht damit bescheidet und einfach und von sich begnügt mit diesen beiden bekannten Schulen, Marburger und Südwestdeutsche, wobei eigentlich nur die Marburger Schule so ein richtig eigenständiges, auch in systematischer Hinsicht, eigenständiges systematisches Profil aufweist. Bei aller Eigenständigkeit ihrer Hauptvertreter Cohn, Nathorp und Cassirer. Das Einzige, was die Südwestdeutschen eint, ist die Gegnerschaft zu den Marburgern und die Anknüpfung an Lotze, also das gemeinsame Programm, das aber weitgehend im Programmatischen bleibt bei den Südwestdeutschen, ist der Umstand, dass man sich einer Wertphilosophie oder Philosophie der Werte verpflichtet weiß. Nicht? Philosophie ist überhaupt nur möglich als Philosophie der Werte. Wie weit es sich darüber nicht nur um ein Wortgeplänkel handelt, darüber gehen die Auffassungen auseinander. Da gab es ja eine peinliche Geschichte. Dritter Internationaler Kongress für Philosophie in Heidelberg im Jahr 1904. Und Windelband, der quasi Leiter dieser ganzen Veranstaltung, endet seinen Vortrag mit der flammenden Aussage: Philosophie ist überhaupt nur möglich als Philosophie der Worte. Ja, großes Gelächter. Er wollte natürlich sagen, Philosophie der Werte. Ja, und ein realistischer Kritizismus, meines Erachtens vertreten vor allem durch Otto Liebmann und Alois Riehl, wobei man Otto Liebmann gewiss auch zurechnen könnte einem frühen physiologischen Neukantianismus. Allerdings ist Liebmann immerhin 1911 erst gestorben, also mit dem frühen physiologischen Neukantianismus hat man dann so seine Probleme. Alois Riehl wird gemeinhin nur als eine Randfigur des Neukantianismus wahrgenommen. Bruno Bauch wird meist der Südwestdeutschen Schule zugerechnet. und Richard Hönigswald, der Schüler von Alois Rehl, fungiert auch meist nur als Randfigur des Neukantianismus. Nun, was erlaubt es, von drei Schulen des Neukantianismus zu sprechen? Oder eigentlich müssen wir uns ja fragen, ja, was ist denn überhaupt das Gemeinsame, was uns erlaubt, von einem Neukantianismus zu sprechen? Was ist denn das Neue am Neukantianismus? Nun, was ist das Neue am Neukantianismus? Die Ausgangslage für die Formierung des Neukantianismus, die so eine Art Identitäts- und Legitimationskrise der Philosophie Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn man boshaft ist, könnte man ja sagen, in dieser Identitäts- und Legitimationskrise steckt die Philosophie noch immer. Und insofern kann man mit einiger Berechtigung auch sagen, dass wir uns weitgehend immer noch im Horizont eines neukantianischen Philosophierens bewegen. Nämlich einer Philosophie, die in der Fühlungnahme, im Andocken an die positiven Wissenschaften versucht, sich ihr Existenzrecht an den Universitäten, an den höheren Bildungsanstalten zu sichern. Inwieweit kann sich eine solche Philosophie, ein solches Philosophieren auf Kant berufen? Nun, ich sagte schon, die Kant-Rezeption der Neukantianer ist vor allem orientiert an den Prolegomena und an der zweiten Auflage der Vernunftkritik. Warum das? Nun, die Neukantianer folgen im Wesentlichen. Es gibt dann auch eine interne neukantianische Kritik an dieser Vorgabe, aber zunächst folgt man dem, was Kant die analytische oder regressive Lehrart genannt hat. Und zwar in dem Prolegomena, ich zitiere, in dem Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, sagt Kant, dass diese Vorübungen, wie er sagt, zur Vernunftkritik der analytischen oder regressiven Lehrart folgen im Unterschied zur Vernunftkritik, die synthetisch zu Werk gegangen sei. Was meint Kant damit? Nun, die Prolegomena berufen auch die zweite Auflage der Vernunftkritik, berufen sich auf den Umstand, dass reine Mathematik und reine Naturwissenschaft zwei Wissenschaften sind, in denen reine synthetische Erkenntnis a priori wirklich und gegeben ist. Die Möglichkeit von Metaphysik als Wissenschaft beruht ja nach Kant nicht darauf, dass es sowas wie synthetische Urteile a priori gibt. Fragt sich, wie sind solche möglich? Wenn sie nicht möglich sind, dann ist auch Philosophie als Wissenschaft nicht möglich. Also, nun stellt Kant fest, ja, es gibt zwei Wissenschaften, in denen reine synthetische Erkenntnis a priori wirklich und gegeben ist, nämlich reine Mathematik und reine Naturwissenschaft. Und diese Wirklichkeit solcher reinen Vernunfterkenntnisse voraussetzend, versucht Kant nun in dem Prolegomena die Fragen Und wie ist reine Mathematik möglich und wie ist reine Naturwissenschaft möglich zu beantworten? Im Unterschied dazu, sagt er, sei er in der Vernunftkritik in Absicht auf diese Frage synthetisch zu Werke gegangen, nämlich so, dass ich in der reinen Vernunft selbst forschte. Da wird also nicht das Faktum einer Wissenschaft herangezogen in der Vernunftkritik, sagt Kant. Stimmt so nicht ganz. Aber seine Absicht war jedenfalls synthetisch zu Werke zu gehen, nämlich in der reinen Vernunft selbst zu forschen. Und in dieser Quelle, also in der reinen Vernunft selbst, sowohl die Elemente als auch die Gesetze ihres reinen Gebrauchs nach Prinzipien zu bestimmen. Diese Arbeit, also eine Philosophie, die es auf sich nimmt, ja, man könnte jetzt schon sagen, nicht als Prinzipienwissenschaft ihre Erkenntnisse aus einem Prinzip zu entwickeln. Kant sagt dazu aus der Vernunft. Diese Arbeit, sagt Kant, ist schwer und erfordert einen entschlossenen Leser, sich nach und nach in ein System hineinzudenken, was noch nicht gegeben, noch nichts als gegeben zum Grunde liegt, außer die Vernunft selbst. Und also, ohne sich auf irgendein Faktum zu stützen, die Erkenntnis aus ihren ursprünglichen Keimen zu entwickeln sucht. Nun, wie Philosophie das schafft, dieser synthetischen Methode oder dieser synthetischen Lehrart entsprechend ihre Erkenntnis quasi aus sich selbst zu entwickeln, das ist die große Frage. Im Grunde sind nur die Vertreter des deutschen Idealismus dieser Wegweisung Kantens gefolgt, haben also tatsächlich über Reinhold, dann Fichte, Schelling und Hegel versucht, Philosophie aus einem Prinzip zu entwickeln. Haben versucht, die Erkenntnis aus der Vernunft selbst zu entwickeln. Nun, Mitte des 19. Jahrhunderts ist man dieser spekulativen Begründungs- und Grundlegungsversuche irgendwie überdrüssig geworden. Nicht vor allem in Konkurrenz mit den aufstrebenden Naturwissenschaften haben sich dann vor allem die naturphilosophischen Grundlegungsversuche der spekulativen Idealisten als wenig fruchtbar erwiesen. Seitdem geht das Wort vom Zusammenbruch des deutschen Idealismus um. Fragt sich also, was ist die Alternative? Ein alternativer Weg wäre, dass man versucht, die Philosophie in der Vernunft quasi empirisch zu fundieren. Da geht es dann schnurstracks von Kant in die Psychologie, in die Empirie, in die Hirnforschung. Das wäre der eine Weg, also von Kant über die Psychologie hin zu einer Auflösung der Philosophie in empirische Forschungsprogramme. Das wäre der Weg, historisch gesprochen, von Kant über Fries und Benecke in die empirische Psychologie. Den wollen die Neukantianer auch nicht gehen. Was bleibt also? Nun, das Naheliegendste, nicht? Wir schließen uns der regressiven oder analytischen Lehrart an, von der Kant in den Prolegomen spricht. Wir setzen also voraus, dass es prinzipiengeleitete Wissenschaften gibt, Mathematik, Naturwissenschaft, und verstehen Philosophie zunächst und primär als Theorie dieser Wissenschaften. Wir sichern damit der Philosophie, ich habe ja entsprechende Zitate gebracht, und sichern damit der Philosophie ihren Gegenstand und auch ihre Daseinsberechtigung. Und zwar nicht nur inmitten, sondern gewissermaßen über all diesen positiven Wissenschaften. Als Metatheorie der exakten Wissenschaft. Also, das lieferte, nicht, diese wissenschaftstheoretische Kant-Interpretation im Anschluss vor allem an die Prolegomena, liefert der Philosophie eine höchst erfolgreiche Legitimierungs- und Professionalisierungsstrategie, wobei ich ja gleich darauf hingewiesen habe, letzte Stunde, nicht, dass damit aber auf längere Sicht die Neukantianer sich selbst das Grab gruben. Mit Blick dann auf die revolutionären Wandlungen in Mathematik und Physik mit Ende des 19. Jahrhunderts, die dann unübersehbar wurden am Beginn des 20. Jahrhunderts. Zunächst schien aber diese Professionalisierungs- und Legitimierungsstrategie der Philosophie einen sicheren Ausweg zu bieten, nicht, gegenüber der schon Mitte des 19. Jahrhunderts drohenden Auflösung der Philosophie in einzelwissenschaftliche Forschungsprogramme. Nicht, zugleich ein Weg, der eine Handhabe bot, sich gegenüber aller unwissenschaftlichen Spekulation selbst als Wissenschaft zu behaupten. Allerdings ist ein Problem, mit dem dieser Neukantianismus ja auch schon im 19. Jahrhundert konfrontiert war, ist das Problem der Diversifizierung, der Zersplitterung der Wissenschaften. Nicht, im Grunde stellte sich angesichts der Pluralität der Wissenschaften ist diese neukantianische Rede vom Faktum der Wissenschaft ja auch schon im 19. Jahrhundert als viel problematischer da als diese Berufung aufs Faktum der Wissenschaft zunächst zunächst erkennen lässt. Vielleicht dazu ein Zitat aus Ernst Cassirers Darstellung des Erkenntnisproblems in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit aus dem 4. Band, in dem er im Wesentlichen das 19. Jahrhundert behandelt. Und Ernst Cassirer, ja selbst ein Hauptvertreter des Marburger Neukantianismus, spricht hier von der verhängnisvollen Zersplitterung und Vereinzelung des Wissens. Dies sei ein Prozess, der die gesamte wissenschaftliche Arbeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beherrscht und ihr mehr als alles andere den Stempel aufgedrückt hat. Auch die Entwicklung des Erkenntnisproblems konnte sich dieser Tendenz, also dieser verhängnisvollen Zersplitterung und Vereinzelung des Wissens nicht entziehen. Wenn man die Geschichte des Erkenntnisproblems überblickt und wenn man ihr die philosophische Arbeit der letzten 100 Jahre gegenüberstellt, schreibt Cassirer, so könnte man auf den ersten Blick glauben, die eigentliche Entdeckung der Erkenntnistheorie sei erst in diesem letzten Zeitraum erfolgt. Niemals zuvor in der Geschichte der Philosophie hatte das Erkenntnisproblem derart im Mittelpunkt gestanden. Und niemals zuvor waren ihm so vielfältige und scharfsinnige Einzeluntersuchungen gewidmet worden. Er schreibt das mit Blick auf den Neukantianismus. Aber, sagt Cassirer, es ist sehr fraglich, ob dieser gewaltigen Verbreitung des Problems eine ebensolche philosophische Vertiefung entsprach. Denn der Philosophie geht die Führung auf diesem Gebiet, die sie durch Jahrhunderte besessen und festgehalten hatte, mehr und mehr verloren. Naja, was wundert es, wenn die Philosophie sich ans Faktum der Wissenschaft klammert, weil sie offenbar nicht mehr fähig ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Dann wird sie also von der Magd der Theologie zur Magd der Wissenschaften. Die Spezialwissenschaften empfingen jetzt, schreibt Cassirer, das Problem nicht mehr aus der Hand der Philosophie, sondern jede von ihnen suchte es für sich selbst zu formulieren und jede gab ihm die Fassung, die ihren eigenen und besonderen Interessen und Aufgaben entsprach. Wenn man die verschiedenen erkenntnistheoretischen Schulen betrachtet, die im Laufe der letzten Dezennien einander bekämpft haben, so kann man für jede von ihnen den Ursprung in irgendeiner Sonderdisziplin aufweisen. Wir finden hier einen logischen Formalismus, wie wir auch einen Psychologismus finden. Wir finden einen Mathematizismus, einen Physikalismus, einen Biologismus, einen Historismus. Selbst innerhalb bestimmter philosophischer Grundrichtungen macht sich dieser Gegensatz in der Formulierung des Erkenntnisproblems bemerkbar und auf Schritt und Tritt fühlbar. So steht, um nur an ein einzelnes charakteristisches Beispiel zu erinnern, in der Entwicklung des Neukantianismus die Lehre Kohns und Natorps derjenigen von Windelband und Rickert scharf gegenüber. Ein Unterschied, der sich notwendig aus ihrer allgemeinen Orientierung ergibt, die in dem einen Fall durch die mathematische Naturwissenschaft, also im Fall der Marburger durch die mathematische Naturwissenschaft, in dem anderen durch die Geschichte bestimmt wird. Jede dieser Fragestellungen will nun nicht nur im Namen eines Teilgebiets des Wissens, sondern sie will für das Ganze der Wissenschaft sprechen, das sie zu vertreten und exemplarisch zu verkörpern glaubt. Hieraus ergaben sich immer neue Spannungen und immer schärfere Konflikte, und es fehlt an einem Gerichtshof, von welchem diese zwei Zwistigkeiten entschieden und jeder der Parteien ihr relatives Recht zugemessen werden könnte. Denn das Verhältnis der Philosophie zu den Einzelwissenschaften hat sich in diesem Zeitraum der unaufhaltsam fortschreitenden Spezialisierung grundlegend gewandelt. In dieser Hinsicht besteht ein scharfer Schnitt, der die Gegenwart von der Vergangenheit trennt. Im Altertum und Mittelalter, in den Jahrhunderten der Renaissance und in den großen philosophischen Systemen des 17. und 18. Jahrhunderts besteht kein Zweifel daran, dass die Philosophie im Aufbau der wissenschaftlichen Erkenntnis eine selbstständige und eigene Aktivität zu entfalten hat. Sie begnügt sich nicht mit der Registrierung des gegebenen Wissensbestandes oder mit seiner nachträglichen systematischen Verarbeitung. Sie weist vielmehr die wissenschaftliche Erkenntnis auf neue Ziele hin und bahnt ihr neue Wege. Das ist offenbar nun spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr der Fall. Ein solcher Universalismus der philosophischen Denkart, sagt Cassirer, ein solcher Universalismus besteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Womit sich schließlich für Cassirer sogar die Frage stellt, ob es überhaupt so etwas wie die Erkenntnis schlechthin gibt. Oder ob wir nicht vielmehr mit der Aufstellung dieses Begriffs einer falschen und unzulässigen Abstraktion verfallen. Da stellt sich die Frage, ob denn nicht jede Einzelwissenschaft das Recht und die Pflicht hat, unbekümmert um alle anderen Wissenschaften ihren Weg zu gehen und ihren eigenen Erkenntnisbegriff und ihre eigene Methodik auszubilden. Naja, erledigt sich auch Philosophie als Metatheorie der Wissenschaften. Nicht, aber was bedeutet das nun für die Philosophie? Oder was ergibt sich aus dieser Lage der Philosophie und der Wissenschaft? Nun, für ein Problem. Cassirer sagt, daraus ergibt sich für den Historiker des Erkenntnisproblems ein schwieriges Problem. Denn er hat jetzt im Grunde keinen einheitlichen Gegenstand mehr. Er hat keinen einheitlichen Gegenstand mehr, an dem er sich festhalten und orientieren könnte. Nun, und wie Cassirers Überlegungen zur Situation der Einzelwissenschaften im 19. Jahrhundert belegen. Jetzt stellte sich dieses Problem, obwohl es noch nicht so offensichtlich wurde, im Grunde genommen von Anfang an auch für die neukantianischen Systematiker des Erkenntnisproblems. Nicht, denn sie orientierten sich an einem Gegenstand, an dem Faktum der Wissenschaft, an einem Gegenstand, der zunehmend selbst zum Problem wurde. Nun, wenn wir also einmal festhalten, dass die Neukantianer der regressiven oder analytischen Lehrart Kantens folgend die Philosophie festmachen am Faktum der Wissenschaft, ist noch immer die Frage, was ist nun das eigentlich Neue am Neukantianismus? Nun, das Neue besteht darin, dass sie der Kritik sowohl der deutschen Idealisten wie auch der Kritik Herbarts an Kant in einem ganz entscheidenden Punkt folgen. Die Kritik, in der sowohl die Vertreter des deutschen Idealismus wie auch Herbart an Kant übereinstimmen, betrifft die Verschränkung von psychologischen und logischen Formen bei Kant. Das ist der ganze Aufbau der Vernunftkritik. Und auch auf weiten Strecken in seiner Argumentation folgt Kant einer traditionellen schulphilosophischen Verschränkung von Vermögenspsychologie und Logik. Psychologische Strukturen, Funktionen und logische Strukturen werden in eins gesetzt. Und zwar ganz unproblematisch. Und aus dieser von Kant noch für unproblematisch gehaltenen Verschränkung logischer und psychologischer Formen resultieren dann ja schon für die nächste Generation, der diese vermögenspsychologisch-logische Verschränkung nicht mehr selbstverständlich ist, folgt schon für die nächste Generation oder ergibt sich schon für die nächste Generation, also vor allem für die Vertreter des deutschen Idealismus das Problem oder die Frage, ja, aus welchem Prinzip entwickelt denn eigentlich Kant seine Philosophie? Die deutschen Idealisten haben darum im Unterschied zu Kant das Problem gesehen, eine spekulative Logik zu entwickeln. Also eine Logik, die das systematische Gerüst, das Kant im Zutrauen auf die Verschränkung vermögenspsychologischer und logischer Bestimmungen entwickelt hat, dieses systematische Gerüst wollen sie oder müssen nun die Vertreter des deutschen Idealismus versuchen, spekulativ logisch aus einem gewissermaßen aus einem Urprinzip heraus zu entwickeln. Jetzt hat man sich Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend davon überzeugt, dass dieses Unterfangen gescheitert ist. Dieses spekulativ-idealistische Begründungsunternehmen. Ich sage immer dazu, wenn dieses Unternehmen gescheitert ist, dann ist Philosophie gescheitert. Denn Weg der Empirie wollen die angehenden Neukantianer auch nicht gehen. Metaphysische Ansätze lehnen sie sowohl mit Blick auf den deutschen Idealismus wie auch mit Blick auf Schopenhauer ab. Bleibt also nochmals die Orientierung an Kant und mit Blick auf Kant die Orientierung an der analytischen bzw. regressiven Lehrart der Prolegomena. Aber es stellt sich die Frage, wenn wir nun alle vermögenspsychologischen Bausteine der kantischen Architektonik entfernt haben und wenn wir andererseits im Unterschied zum deutschen Idealismus jetzt nicht mehr versuchen, diese vermögenspsychologischen Bausteine zu ersetzen durch eine spekulative Genetisierung des A priori, also durch eine spekulativ-idealistische Logik. Wie können wir dann überhaupt noch den Anspruch aufrechterhalten, sowas wie Philosophie zu betreiben? Nun, der Anspruch wird aufrechterhalten durch eine Konstruktion, die im Grunde über die Völkerpsychologie wieder zurückweist auf die Herbartsche Psychologie. Die Kantsche Systematik schrumpft. Und zwar schrumpft sie zusammen auf einen Bewusstseinsbegriff, der zunächst einmal ganz leer bleibt und den man darum auch beliebig füllen kann. Die Rede ist vom Bewusstsein überhaupt. Das Bewusstsein überhaupt. Das steht, dieser Terminus steht jetzt stellvertretend sozusagen als zunächst inhaltsleere Variable für die ganze kunstvolle Architektonik Kantens, für diese Verschränkung von psychologischen und logischen Strukturen und Funktionen.
Ja. Ich frage mich, wie weit arbeitet das dann für Hegel?
Wie?
Wie weit arbeitet das dann für Hegel, das Ganze?
Wie?
Das Bewusstsein ist kein Kult. Wie weit hat das Hegel entgegen?
Ja, gar nicht. Die Dialektik Hegels ist ja selbst so ein Versuch einer spekulativen Genetisierung der Kategorien. Diese spekulativ-idealistischen Grundlegungsversuche vollziehen die Neukantianer ja nicht mit. An deren Stelle tritt die Orientierung am Faktum der Wissenschaft, um sich dennoch aber als Philosophen und als Idealisten in der Nachfolge Kantens verstehen zu können, setzen Sie jetzt das Bewusstsein überhaupt. Das Bewusstsein überhaupt, dass Sie nun gewissermaßen auffüllen, indem Sie dieses Bewusstsein überhaupt als Kultur- oder Normalbewusstsein titulieren. Kulturbewusstsein, dieser Terminus stammt von Kohn. Windelband spricht von einem Normalbewusstsein. Und meint damit schlicht das Bewusstsein des Normalen. Und Kohn, ja, das Bewusstsein des Kulturmenschen. Und das gestattet es nun, die Transzendentalphilosophie im Anschluss an Kant zu verstehen als Theorie der Wissenschaften und der Kultur. Also als Metatheorie, als Theoretisierung der Geltungsbestände, in denen sich das Kulturbewusstsein oder das Normalbewusstsein objektiviert. Und der systematische Anspruch, der philosophische Anspruch, wird jedenfalls dem Namen nach aufrechterhalten dadurch, dass man die Geltungsfrage betont. Kant unterscheidet ja bekanntlich zu Beginn der transzendentalen Deduktion zwischen der Frage quid facti und der Frage quid juris, also zwischen Tatsachenfragen und Geltungsfragen. Tatsachenfragen, und was wären empirische Fragen, etwa auch Fragen der Psychologie, die Geltungsfrage ist die Frage der Philosophie. Dieser geltungstheoretische Anspruch, das ist sowas wie das neukantianische Korrelat zu Kants transzendentaler Deduktion. Also kurz, nachdem die vermögenspsychologischen Verstrebungen der kantischen Vernunftarchitektonik entfernt wurden und diese Vernunftarchitektonik daher zusammengeschmolzen ist in den quasi-psychologischen Inbegriff einer transzendental-logischen Gesetzlichkeit, in dieses ominöse Bewusstsein überhaupt. Schnurrt auch die transzendentale Deduktion zusammen, nämlich zu einer Forderung oder zu einem, ja, immer wieder programmatisch in den Vordergrund gestellten Forderung, nämlich Philosophie hat Geltungstheorie zu sein. Sie stellt die Geltungsfrage. Wobei man dann aber nicht recht weiß, wie die Philosophie diese Geltungsfrage überhaupt einlösen kann. Wie sie denn den Geltungsanspruch, den sie erhebt, auch einlösen kann. Und mit Blick auf diese Geltungsfrage eröffnen sich nun drei alternative Wege. Der naheliegendste, jedenfalls im Lichte der kantischen Vernunftkritik, naheliegendste und zunächst auch fruchtbringendste Weg besteht darin, dass man sich nun wirklich konsequent orientiert am Faktum der Wissenschaft. Und die reine, die philosophische Erkenntnis schlechterdings gleichsetzt mit der Erkenntnis der Wissenschaft. diesen Weg einer wissenschaftstheoretischen Objektivierung des a priori geht die Marburger Schule. Das ist der Weg, den ganz konsequent Hermann Cohn in seiner Kant-Interpretation und dann auch in seinen systematischen Arbeiten gegangen ist. Ein Weg, auf dem ihm zunächst auch folgen mit seinem Mitstreiter und Mitarbeiter in Marburg, Paul Nathorp, und zunächst auch beider Schüler Ernst Cassirer. Anstelle einer Objektivierung des a priori, die sich an jeweiligen Fakta der Wissenschaft und Kultur orientiert, kann man aber auch den Geltungsanspruch als solchen objektivieren. Und wie objektiviert man den Geltungsanspruch als solchen? Indem man die Geltung oder die überzeitlich geltenden Werte unterscheidet vom Sein und von der Wirklichkeit und solcher Art eine transzendente Welt der Werte konstruiert. Das ist ein platonistischer Lösungsansatz, der sich durchaus auf entsprechende Formulierungen wiederum bei Kant berufen kann. Und zwar nicht auf Kants, ich habe schon darauf hingewiesen, Unterscheidung zwischen Metaphysik der Natur und Metaphysik der Sitten. Die Metaphysik der Natur, deren Gegenstand das ist, was existiert, während die Metaphysik der Sitten thematisiert das, was sein soll. Oder man kann sich berufen auf Kants Unterscheidung von Sinnenwelt und Verstandeswelt. Auf die Unterscheidung von Phänomena und Nomena. Von empirischem Ich und intelligiblem Ich. Also dieser, könnte auch sein platonistischer Lösungsansatz, von Lotze herkommend, der sich auf entsprechende Formulierungen in Kants praktischer Philosophie berufen kann. Dieser Lösungsansatz wird von der südwestdeutschen Schule verfolgt. Also von der Werttheorie oder dem Wertkritizismus der Südwestdeutschen, vertreten vor allem durch Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert und Emil Lask. Drittens kann man aber auch noch die Geltung insgesamt objektivieren oder jedenfalls versuchen, sie zu objektivieren. Die Objektivität des a priori wäre dann also nicht erst in den Leistungen des Kulturschaffens zu suchen, sie wäre auch nicht in einem transzendenten Reich der Werte zu suchen, sondern in der Wirklichkeit selbst. Und diese dritte Variante des Neukantianismus oder des neukantianischen Geltungsobjektivismus, der eben auf diese dreierlei Art die Geltung zu objektivieren sucht, diese dritte Variante wird durch den realistischen Kritizismus oder realistischen Neukantianismus von Otto Liebmann und Alois Riehl vertreten und wird auf seine bündigste Formulierung gebracht durch Otto Liebmann, der spricht von einer Logik der Tatsachen, von einer quasi objektiven Weltlogik, einer Logik der Tatsachen, vermöge welcher der objektive Zusammenhang der Dinge und der Gang der Ereignisse mit der subjektiven Logik des konkreten menschlichen Denkens durchgängig harmonieren muss. Also eine Logik der Tatsachen. Ja, das a priori ist in der Wirklichkeit selbst immer schon objektiviert. Und auch dieser Gedanke kann sich klarerweise auf Kant berufen, und zwar vor allem auf Kants dritte Kritik. Und so kann man auch mit einem gewissen Recht jeder dieser drei Richtungen des Neukantianismus jeweils eine der drei Kritiken Kants zuordnen. Das scheint zunächst recht oberflächlich und an den Haaren herbeigeholt. Was ich damit eigentlich meine, wird erst greifbar, wenn man begreift, dass Kants drei Kritiken, also die Kritik der reinen Vernunft, ich habe jetzt vor allem die Kritik der reinen Vernunft in ihrer zweiten Fassung vor Augen, dass die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft in unterschiedlicher Weise, nämlich in dreifacher Weise, hier Kant in seinen drei Kritiken, ja, eine einseitige und insofern unzureichende Antwort auf die Frage gibt nach der Einheit der Vernunft. Mit einer unzureichende Antwort auf die Frage nach der Einheit der Vernunft, gemessen an dem Anspruch Kantens in der Vernunftkritik, ja, die Quellen der Erkenntnis in dieser Vernunft selbst aufgesucht zu haben. Diesen Anspruch hat Kant nicht befriedigend aufgelöst. Und er schlägt nun selbst in der Kritik der praktischen Vernunft, in der zweiten Auflage der Vernunftkritik und in der dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft, Umwege ein, auf denen ihm die Neukantianer gefolgt sind. Diese Umwege, nicht, wo Kant nun unter Umgehung seiner prinzipientheoretischen Beweisabsichten nur jeweils Aspekte der Vernunft thematisiert, sind in der zweiten Auflage der Vernunftkritik die Betonung der wissenschaftlichen Faktizität des A priori, im Anschluss an die Argumentation der Prolegomena. Das ist in der Kritik der praktischen Vernunft die Zwei-Welten-Theorie. Die er ja dann wieder selbstkritisch zurücknimmt in der Kritik der Urteilskraft, in der er unter kritischen Vorzeichen den ontotheologischen Ordo-Gedanken rehabilitiert und so gesehen ist der Neukantianismus in seinen drei verschiedenen Ausprägungen das Resultat unerledigter Begründungsprobleme, wie sie an Kants eigener Systemkonzeption zutage treten. Und insoweit spreche ich ja immer davon, dass die Philosophie nach Kant mit Fug und Recht eine nachkantianische ist. Mit Liebmann könnte man auch sagen, Kant und die Epigonen, nämlich die Epigonen, die bis heute offenbar nicht mit den Problemen fertig geworden ist, mit denen auch Kant scheint es selbst nicht fertig geworden ist. Nun, die Neukantianer jedenfalls konnten glauben, sie könnten den Idealismus an der Gleichsetzung des reinen Denkens bzw. des transzendentalen Bewusstseins überhaupt festmachen, ja, indem sie also das Bewusstsein überhaupt identifizieren mit dem Denken der Wissenschaft beziehungsweise mit einem Normal- oder Kulturbewusstsein. Nicht Jonas Kohn, ein Hauptvertreter der südwestdeutschen Schule, spricht in dem Zusammenhang glücklich, ohne dass selbstkritisch oder schulkritisch zu meinen, von Kulturfrömmigkeit. Ich schätze diesen Ausdruck, Kulturfrömmigkeit. Und unglücklicherweise hat Jonas Kohn diesen glücklichen Begriff der Kulturfrömmigkeit erst formuliert in dem Buch Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Dieses Buch ist unglücklicherweise im Sommer 1914 erschienen. Der Sinn der gegenwärtigen Kultur, der besteht nach Jonas Kohn, und da argumentiert er eben ganz als Neukantianer, in der Kulturfrömmigkeit. Der Glaube, dass wir in der Kulturarbeit einen Sinn unseres Daseins erleben. Und zwar nicht nur als Richtung, als Forderung, schreibt Kohn, sondern dass diese Richtung zu einem Ziele führt, dass diese Forderung erfüllbar ist. Und genau diese Kulturfrömmigkeit ist der motivliche Hintergrund, der Motivationshintergrund und zugleich die Legitimationsbasis dafür, dass eine rekonstruktiv wissenschaftstheoretische Kant-Interpretation, eine Interpretation, die Kant als Newtonianer interpretiert, eine Kant-Interpretation, die die transzendentale Logik an das Faktum der Wissenschaft bindet, und so Kohn nicht, den Vollständigkeitsanspruch der kantischen Systematik opfert dem notwendigen Gedanken vom Fortschritt der Wissenschaft, dass eine solche Kant-Interpretation sich dennoch als eine Theorie der reinen Erkenntnis verstehen kann. Die Kulturfrömmigkeit erklärt auch, warum Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert nicht meinen, sie könnten die Werte aus den überzeitlich geltenden Werte wohlgemerkt, aus den geschichtlichen Kulturobjekten ermitteln. Und nur vor dem Hintergrund eines derart ja, ebenso unreflektierten wie ungebrochenen Glaubens an den Ewigkeitswert der eigenen Kultur sind etwa auch die folgenden Ausführungen Wilhelm Windelbands zu verstehen in seinem Aufsatz vom Prinzip der Moral. Vom Prinzip der Moral 1883 schreibt Wilhelm Windelband Folgendes. Wir sehen nicht nur unbedenklich, sondern mit entschiedenem Beifall zu, wenn die europäische Gesellschaft durch die Ausbreitung ihrer Zivilisation, durch unsere Missionen und Eroberungen, durch Feuerwaffen und Feuerwasser, eine nach der anderen von den wilden Gesellschaften physisch und geistig ruiniert und mit der Zeit vom Erdboden verdrängt. Wobei Windelband diese Zustimmung zur physischen und psychischen Vernichtung der Wilden sanktioniert. Es handelt sich da nicht, wie Windelband schreibt, um das brutale Recht der Gewalt, sondern diese Überzeugung, dass wir also berechtigt sind, all diese Wilden da durch Feuerwaffen oder vielleicht humaner durch Feuerwasser zu vernichten, sie physisch und psychisch zu ruinieren. Dieses Recht gründet in der Überzeugung, dass die siegreiche Gesellschaft den höheren ethischen Wert repräsentiert. Nun, der Erste Weltkrieg hat diese Überzeugung erschüttert. Und die weltgeschichtlichen und weltanschaulichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben die Kulturfrömmigkeit ja so nachhaltig irritiert, dass heute wahrscheinlich allein der Begriff als lächerlich oder anstößig erscheint. Und es fällt also heute leicht, sich über den Kulturidealismus der wilhelminischen Epoche zu erheitern oder auch moralisch zu entrüsten. Man muss gleich dazu sagen, es war nicht auf das wilhelminische Deutschland beschränkt, diese kulturimperialistische Selbstverständnis. Das Zeitalter des Imperialismus ist durch dieses ist dieses Selbstverständnis kennzeichnend für alle europäischen Kulturnationen. Nicht umso schwerer, oder ja, wir haben ja gegenwärtig oder in der gegenwärtigen, jetzt komme ich gar nicht mehr dazu, näher auf die einzelnen Neukantianer einzugehen. Aber sozusagen das, was den Neukantianismus ausmacht, was seinen Begriff ausmacht und das Selbstverständnis der Neukantianer bestimmt, ist wahrscheinlich wesentlich wichtiger als jetzt auf einzelne Vertreter des Neukantianismus einzugehen. Es fällt im Nachhinein leicht, sich entweder lustig zu machen oder sich moralisch zu entrüsten über die neukantianische Kulturfrömmigkeit, die, wie gesagt, auch nicht auf die Neukantianer und auch nicht auf Deutschland beschränkt war. Im 19. Jahrhundert. Wir stehen ja derzeit in der Gegenwart vor dem Problem, was die Alternative ist. Eine Alternative wurde ja schon formuliert, sozusagen parallel zum Neukantianismus zur gleichen Zeit, Nietzsche. Der scheint gegenwärtig ja auch die besten Karten zu haben. Gut, aber wann? Das ist ein eine Gegensatzposition zum Neukantianismus. Aber ist es eine ernstzunehmende Alternative? In systematischer Hinsicht, muss man sich fragen. Das heißt, man muss sich fragen, ob es überhaupt so etwas wie eine Alternative zum Relativismus gibt. Jetzt sieht man die Lehre aus der Geschichte des Neukantianismus, dann wäre diese Alternative nirgendwo sonst als in der Vernunft selbst zu suchen. Das bedeutet, es wäre eine Aufgabe zu erfüllen, die heute nahezu einhellig für unerfüllbar gehalten wird. Wir hätten, ich zitiere nochmals Kant, die Erkenntnis aus ihren ursprünglichen Keimen zu entwickeln, ohne dass wir uns bei dieser synthetischen Entwicklung der Erkenntnis auf irgendein Faktum stützen. Im nächsten Semester mache ich wieder Philosophie der Geschichte römisch 3. Diesmal aber die Neuzeit in einem Durchgang. Also von Bacon und Descartes bis Nietzsche und Schopenhauer. Das wollte ich mir mal antun. Naja, man redet ja nicht so aus der Distanz der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende über die Philosophie der Antike in einem Semester, ne, so 1000 Jahre in einem Durchgang, nicht, oder dann Philosophie des Mittelalters. Also warum nicht auch einmal Philosophie der Neuzeit? Finde ich spannend. Nächste Woche an diesem Ort zur gleichen Zeit schriftliche Prüfung, erster Prüfungstermin. Nur eine Gruppe, ja? Also nicht geteilt. Und eine Woche darauf, also am 1. Februar, nochmals ein schriftlicher Termin. Und dritter schriftlicher Termin am 1. März. Und ab dann mündlich, ohne Voranmeldung, können Sie in meine Sprechstunde kommen und sich prüfen lassen. Ja, also Sie brauchen mir keine E-Mails zu schreiben. Ja? Ja? Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen erholsame Semesterferien.